Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Das Roskilde Festival ist mit fast 150.000 TeilnehmerInnen eins der größten Musikfestivals der Welt, fand vergangenes Wochenende zum 50. Mal statt. Damit feiert es mit 2 Jahren Verspätung sein 50-jähriges Jubiläum. Headliner, die Strokes zum Beispiel, Dua Lipa, Robert Plant und Alison Krauss, was für die Älteren also auch dabei, Post Malone war auch mit dabei. Seit einigen Jahren geht es bei dem Festival aber schon nicht mehr nur um die Musik, sondern auch um Kunst und Aktivismus. Das Ziel des Festivals ist es, nachhaltiger zu werden. Aber was bedeutet das für Dänemarks temporär viertgrößte Stadt? Musikjournalistin Aida Bagernejad war vor Ort und hat nachgefragt. Hallo.
Hallo.
Ja, das Roskilde Festival hat also dieses Mal nach zweimaliger Verschiebung zwar nicht sein 50. Jahr, aber das 50. Festival gefeiert. Spielte das Jubiläum überhaupt irgendeine Rolle?
Naja, es war nicht so viel davon zu sehen. Es gab ein paar Banner und T-Shirts mit der Aufschrift 50 Times, also nicht 50 Years, sondern 50 Times. Und es gab eine Ausstellung von Festivalplakaten seit dem Vorgängerfestival 1971. Aber das auch nur so am Rande. Es war eher Understatement angesagt, so nach 2 Jahren Aufschub. Vielleicht war ein bisschen die Luft raus oder so.
Das Festival, ich habe es gerade schon gesagt, legt öffentlich großen Wert auf Nachhaltigkeit. Natürlich ist das manchmal auch so ein Modewort mit eher unklarer Bedeutung. Was bedeutet Nachhaltigkeit so bei Roskilde?
Ja klar, alle wollen nachhaltig sein und oft ist das einfach nur Greenwashing, wie es genannt wird. Aber beim Roskilde fand ich ganz spannend, dass sie multidimensionale Nachhaltigkeit anstreben, wie es mir der Sprecher des Festivals, Mads Mikkelsen, nicht der Schauspieler, erklärt hat.
I think sustainability for us is both, there is a social part of it, could be diversity, equal rights, and then we have the green part of it, that is more about recycling, circular festival. So that's the two overall dimensions.
Also Nachhaltigkeit nicht nur in Bezug auf Umwelt und Klima, sondern auch sozial, ökonomisch, künstlerisch. Es gab ein sehr diversifiziertes Booking, also jenseits von dänischen, US-amerikanischen oder britischen KünstlerInnen aus diesem Mainstream-Markt. Auch ganz viele KünstlerInnen aus dem globalen Süden. Ich habe eine Experimental-Metal-Band aus Kenia gesehen zum Beispiel. Viele junge KünstlerInnen aus marginalisierten Gruppen der Gesellschaft, sehr, sehr viele Frauen und Flint-Personen, also Geschlechtergerechtigkeit auf der Bühne waren Thema. Aber zentral waren dann doch die Maßnahmen, die sich auf Klimafreundlichkeit bezogen. So die Reduktion des Dieselverbrauchs, wie mir die Nachhaltigkeitsmanagerin des Festivals, Sanne Stefansen, erklärte.
In 2019 we made use of, I think, 160.000 liter of diesel. So this year we almost cut that in half because we do not have generators anymore.
Also 2019, vor der Pandemie, haben sie noch 160.000 Liter Diesel verbraucht und das haben sie halbiert durch Verzicht auf die Generatoren, auf Dieselgeneratoren, die noch auf Großveranstaltungen auch in Deutschland sehr, sehr üblich sind. Das war möglich, weil sie das Gelände ans Energienetz angeschlossen haben. Dann gab es noch weitere Maßnahmen wie Anreise über öffentliche Verkehrsmittel, weil es eine eigene Bahnhaltestelle gibt und dabei gleichzeitig begrenzte Parkmöglichkeiten, also ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche.
Anreise und Stromerzeugung, wenn man das richtig macht, das hat bei so vielen Menschen natürlich ja tatsächlich Auswirkungen. Aber gibt es noch weitere Anreize für das Publikum, sich klimafreundlich oder zumindest klimafreundlicher zu verhalten?
Ja, durchaus. Also auf dem Gelände waren für alle, für jedes Gericht, was man kaufen konnte, die CO2-Menge angegeben, die bei der Produktion anfängt. Oft war der Bio-Anteil der Gerichte über 90%. Dann hatten sie alle Aufkleber. Es war nicht bei allen so, aber bei den meisten. Der Hauptsponsor Tuborg hat ein eigenes Bio-Bier gebraut dafür. Es gab nur nachhaltige Klamotten zu kaufen. Im Zentrum stand aber vor allem so Müllreduktion als Thema. Durch die Teilnehmeranzahl von fast 150.000 Personen, davon fast ein Viertel Freiwillige, ist das Festival eine Woche lang temporär die Dänemarks viertgrößte Stadt. Und da entsteht einfach viel Müll, mehr als man zu Hause benutzen würde. Und da gab es Maßnahmen wie Zeltplätze in Geländenähe. Da musste man sich bewerben, sich verpflichten, sauber zu machen oder sich verpflichten, kein eigenes Zelt mitzubringen, Community-Projekte organisieren. Und wer das nicht tun wollte, musste halt sehr weit wegzelten.
Das heißt, das klingt so, als wären so diese ambitionierten Pläne des Festivals und auch das mit der Nachhaltigkeit irgendwie aufgegangen.
Ja und nein, würde ich sagen. Denn sie haben ein sehr ambitioniertes Ziel, bis 2024 30% weniger Müll produzieren im Vergleich zu 2019. Und viele TeilnehmerInnen, die ich gefragt habe und Mitarbeiterinnen des Festivals sagen, ja, es ist schon bedeutend weniger als früher. Trotzdem war unglaublich viel Abfall zu sehen, auch auf den vermeintlich nachhaltigen Campingplätzen. Und es gibt so Maßnahmen wie Müllpfand, was in Festivals oft in Deutschland sehr üblich ist. Das wird in Dänemark noch abgelehnt. Umstellung auf ein komplett vegetarisches Essensangebot wie auf der Fusion, die auch dieses Wochenende stattfand, wird noch kritisch gesehen. Mhm. Lieber will man Anreize schaffen und einen höheren Anteil vegetarischen Essens haben, um zu zeigen, es geht ja doch. Aber ich frage mich, können Festivals überhaupt nachhaltig sein? Ich bin mir da nicht sicher, wenn man Roskilde als Stadt begreift oder das Festival Roskilde als Stadt begreift, verbraucht sie ja dadurch, dass sie temporär ist, weit mehr Ressourcen als wir im Alltag.
Das stimmt natürlich. Andererseits, okay, die Leute sind da nicht zu Hause und machen zu Hause nicht den Müll und machen zu Hause nicht den Stromverbrauch. Was würdest du denn sagen, Aida, was können andere Festivals vielleicht von Roskilde lernen?
Naja, also das Festival wird von einem Non-Profit-Verein organisiert und alle Gewinne gespendet. Und das gibt einen ganz anderen Handlungsspielraum als kommerzielle Festivals, die auf radikale Gewinnmaximierungen nur Wert legen. Das zeigt sich in einem diversen Booking, was ja mit der sozialen Nachhaltigkeit zu tun hat. Und diese Maßnahmen, die die TeilnehmerInnen zu nachhaltigeren Verhaltensweisen bewegen und auch ein wenig zwingen. Das kann sich vielleicht oder wollen sich kommerzielle Festivals nicht leisten in der Sorge, dass das Publikum abspringt. Das Roskilde kooperiert auch schon. Also was man lernen kann, vielleicht auch in Deutschland, ist zum Beispiel Pfandbecher zu teilen zwischen mehreren Festivals, Leitzelte zu teilen zwischen mehreren Festivals, damit ja je mehr genutzt wird, desto nachhaltiger es wird. Best Practices werden vom Roskilde weitergegeben. Ich frage mich, wo sie dann ankommen. Und was man auch lernen könnte oder lernen sollte, ist ein transparenter Umgang mit diesem Versuch, Nachhaltigkeit und Festivalkultur, Wegwerfkultur zusammenzubringen. Es gibt eine Nachhaltigkeitsmanagerin, es wird alles transparent gemacht, wie viel Abfall es gibt, wie viel fossile Brennstoffe verbraucht werden. Und es gibt keine unrealistischen Versprechungen wie, wir werden nächstes Jahr CO2-neutral aus dem Nichts. Und vielleicht ist es dieser Realismus, der die eine Debatte um die Klimakatastrophe wirklich helfen würde.
Wir werden es sehen. Das Roskilde Festival wird uns bestimmt noch eine Weile erhalten bleiben. In diesem Jahr also die 50. Ausgabe gerade hinter uns gebracht. Vielen Dank, Aida Bagher-Nejad.
Danke.